Ja, die Zeit der Reiseplanung ist ja eigentlich eine besonders tolle Zeit voller Vorfreude. Es gibt aber dann schon einiges, das man im Vorfeld bedenken kann, damit die Reise klappt, damit es keine unliebsamen Überraschungen gibt. Gerade in der jetzigen Zeit, die doch von immer wieder Naturkatastrophen, von Krisen geprägt ist, muss man sagen, die letzten Jahre, hat uns gezeigt, dass eine gute Reisevorbereitung wichtig ist und dass man sich schon auf einiges vorbereiten kann.
Das sagt Verena Pronebner über eure Rechte, wenn der Urlaub schief geht.
Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Beim Reisen kann einiges passieren. Aktuell Krieg im Urlaubsgebiet, bis hin zu Naturkatastrophen, Hochwasser. In den letzten Jahren sind sogar Vulkanausbrüche passiert, die dann den Flugverkehr lahmgelegt haben.
Ja, so weit muss es aber gar nicht kommen. Es kann auch der Koffer verloren gehen, das Hotel storniert werden, der Flug zu spät sein. Und da kommen dann die Fragen, an wen kann ich mich denn wenden, wenn mein Flug storniert wird? Wer bezahlt denn mein Ersatzhotel? Und aber auch, wie du es erwähnt hast, bei den heftigen Sachen, wie komme ich denn nach Hause, wenn ich im Krisenfall die Reise sogar abbrechen muss?
Ja, das sind die großen Fragen, wenn der Urlaub irgendwie schief geht. Wir sind Verena Schauer und Marcel Kilic und bei uns ist heute für all diese Fragen die ÖAMTC-Reiserechtsexpertin Verena Pronebner. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Das ist eine spannende Zeit für alle, ganz besonders, wenn man verreist und auf Urlaub fährt und wahrscheinlich genauso spannend, wenn man ja mit diesen rechtlichen Fragen betraut ist. Ist das eine besonders intensive Zeit für dich gerade?
Natürlich, ja. Also gerade die Krise, der Krieg im Nahen Osten fordert natürlich die Reisebranche und auch die Reisenden sehr. Und man hat ein bisschen den Eindruck, die Reisebranche kommt gar nicht zur Ruhe seit Corona, seit den Insolvenzen und jetzt natürlich mit den Kriegshandlungen.
Wer hat denn Anspruch, wenn was passiert? Worauf kommt es da an, ganz grundsätzlich mal?
Also grundsätzlich muss man ja mal unterscheiden, wie man gebucht hat. Wie bin ich als Reisender unterwegs? Bin ich selbst individuell mit dem Rucksack, bastel mir selbst meine Reise zusammen? Dann nennt man das eine Individualreise. Da bin ich auch für den Großteil selbst verantwortlich, außer jemand ist schuld. Wenn ich aber eine Pauschalreise buche, da gibt es nämlich ein eigenes Gesetz dafür und das dafür sorgt, dass Pauschalreisende besonders gut geschützt sind und hier hat man natürlich mehr Rechte.
Wie ist das dann eigentlich, wenn wir von höherer Gewalt sprechen, weil du gerade auch den Nahostkonflikt erwähnt hast, wenn jetzt also Krieg im Urlaubsland ausbricht, habe ich da einen Anspruch auf eine Rückerstattung? Wie funktioniert das?
Genau, also die höhere Gewalt kommt im Gesetz so gar nicht vor. Das nennt sich unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände. Und da erkennt man schon ganz gut, welche Umstände sind es, nämlich solche, die außerhalb der Kontrolle von irgendjemandem liegen und die man auch nicht vermeiden kann, wenn man besonders verantwortungsbewusst versucht, diese zu vermeiden. Kommt sowas vor, dann ist man gerade als Pauschalreisender sehr gut gestellt, weil wenn diese höhere Gewalt, wie man so im gemeinläufig sagt, vorkommt, dann muss ich dort im Endeffekt nicht hin.
Was ist denn, wenn ich dann aber schon vor Ort bin und dann passiert was? Also es gibt immer diese Rankings mit den stärksten Reisepässen der Welt. Kann man sich natürlich auch in Sicherheit wiegen und sagen, gut, wenn was passiert, wird mich das Außenministerium schon informieren oder vielleicht sogar zurückholen, wie das jetzt zum Beispiel Dubai, dieses ganz prominente Beispiel, wo man gesagt hat, sind die überhaupt auf Urlaub oder leben die dort? Welche Pflicht hat denn da das Außenministerium? Muss ich da über eine Reisewarnung informiert werden? Es gibt auch diese Apps, wo ich mich einmelden kann, dass ich dann praktisch eine Push-Notification bekommen. Aber ist das sowas wie die Sicherheitsklammer rundherum oder nicht?
Also ich würde verschiedene Sicherheitsklammern sehen. Das eine ist natürlich die eigene Verantwortung. Ich erkundige mich einmal, wohin ich reise und wie die Sicherheitslage dort ist. Ich bin nicht verpflichtet zu schauen, wie die Sicherheitslage dort ist, aber ich würde es vernünftigerweise natürlich empfehlen. Die zweite Sicherheitsklammer oder die Versicherung unter Anführungszeichen, die ich habe, ist natürlich bei einer Pauschalreise, weil da habe ich sofort eine Ansprechperson, einen Ansprechpartner und das ist der Reiseveranstalter oder das Reisebüro, über das ich gebucht habe. Und gerade hier im Bereich einer Pauschalreise nehmen wir das Beispiel, das du genannt hast, Dubai. Ich habe gebucht die Malediven und einen Transfer über Dubai, sitze jetzt in Dubai und ich komme da nicht weg. Dann würde ich als Pauschalreisender sofort mit dem Reiseveranstalter Kontakt aufnehmen. Es passiert sehr oft umgekehrt. Natürlich hat der Reiseveranstalter ein Interesse, seine eigenen Reisenden in Sicherheit zu bringen. Und er hat nicht das Interesse, sondern auch die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass der Reisende, die Reisende gut nach Hause kommen. Das ist die eine Geschichte. Das andere, wie eben angesprochen, ich erkundige mich selbst, schaue selbst, wie die Sicherheitslage ist, auch auf der Seite des österreichischen Außenministeriums. Und das österreichische Außenministerium bietet tatsächlich sehr gute Unterstützung für die österreichischen Reisenden. Also man muss schon aufpassen, es geht um die österreichischen Reisenden. Mhm. Wenn ich in Österreich lebe, aber keinen österreichischen Pass habe, dann hilft mir in der Regel das Außenministerium nicht. Aber das Außenministerium ist grundsätzlich rund um die Uhr erreichbar. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade das österreichische Außenministerium nichts unversucht lässt, die Österreicherinnen und Österreicher sicher zurückzubringen. Was mir hier hilft, ist im Vorhinein eine Reiseregistrierung auf der Seite oder in der App des österreichischen Außenministeriums. Und diese Registrierung empfehle ich mittlerweile nicht nur bei Fernreisen, sondern auch bei Reisen in Europa, weil so etwas wie eine Naturkatastrophe, wie man weiß, Waldbrände, auch innerhalb von Europa in Zeiten des Klimawandels oft vorkommen. Und dann das Außenministerium komplett genau weiß, wer ist vor Ort, wo befinden sich die österreichischen Reisenden und wie viele Österreicherinnen und Österreicher sind überhaupt im betroffenen Gebiet.
Okay, ja. Schwierige Themen im Jahr 2026. Mhm. Entgangene Urlaubsfreude, glaube ich, nennt man das professionell, oder? Über das wir da jetzt gerade sprechen, oder?
Das ist auch ein gutes Stichwort, aber die entgangene Urlaubsfreude empfinde ich in dem Moment vielleicht, wenn eine Kriegshandlung ist. Aber die entgangene Urlaubsfreude als Stichwort oder als Rechtsanspruch steht mir dann zu, wenn ich ein Verschulden habe. Das heißt, der Reiseveranstalter muss Schuld oder zumindest einer seiner Gehilfen muss schuld dran sein, dass das Hotel nicht so sauber war, dass ein Ausflug nicht stattgefunden hat. Wenn man eben hier wieder den Rückschluss zieht, das kriege ich immer, ist das falsch, weil eben genau bei diesen unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umständen dieser höheren Gewalt der Reiseveranstalter ja nicht schuld ist, weil das außerhalb seiner Kontrolle liegt.
Dann schauen wir uns vielleicht jetzt konkret an, wie kommen wir an den Urlaubsort? Das ist in unserem Fall, werden wir da wahrscheinlich viel über die Flüge sprechen und dann, wenn wir vor Ort sind und im Hotel wohnen, was da noch so passieren kann. Gerne einerseits die höhere Gewalt, aber auch, was in Friedenszeiten so passieren kann, weil wenn wir gleich mit den Flügen starten, da kann ja alles Mögliche passieren. Ein Flugausfall, eine Stornierung oder eine Verspätung, die kann ja auch passieren, wenn sich die Welt gerade lieb hat und wir keine außergewöhnlichen Umstände haben. Auch dann kann ja ein Flugzeug mal verspätet sein. Was sind die Gründe, wann ich dann Anspruch auf Ersatz oder Entschädigung habe?
Also grundsätzlich gelten hier die Fluggastrechte, sage ich jetzt einmal, wenn ich von Europa wegfliege oder mit einer europäischen Airline nach Hause zurückkehre. Und auch hier haben die Reisenden doch umfassende Rechte, also auch Betreuungsleistungen von den Airlines, wenn sich der Flug ein bisschen verspätet, mindestens 2 Stunden. Ich habe den Anspruch, dass ich mich am Flughafen versorgen kann auf Kosten der Airline. Muss man so sagen, die Entschädigungshöhen sind hier nicht hoch, aber zumindest sollte sich die Airline kümmern. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass der Flug gar nicht stattfindet, also annulliert wird oder stark verspätet ist, rechtlich sprechen wir hier von einer Ankunftsverspätung von mehr als 3 Stunden, dann kommen wir zur Entschädigung, die du angesprochen hast. Das heißt, eine Ausgleichszahlung als Ausgleich dafür, dass ich länger warten musste und vielleicht kürzere Zeit an meinem Ankunftsort verbringen kann. Und hier gibt es ganz klare Staffeln. Ab einer Ankunftsverspätung von 3 Stunden habe ich Anspruch auf mindestens 250 Euro bei einer Entfernung, sage ich jetzt einmal, innerhalb von Europa. Das ist gestaffelt bis zu 600 Euro, also wenn die Entfernung größer wird. Aber Achtung, eben nur, wenn sich die Airline nicht auf höhere Gewalt, also auf unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände berufen kann. Also wenn die Airline sagt, ja, der Flugraum war gesperrt über Dubai, deswegen konnten wir nicht fliegen, dann gibt es keine Ausgleichszahlung.
Die Fluggastrechte sind ja europäische Fluggastrechte, wo die Airline sitzt oder von wo nach wo die fliegt. Also wenn ich jetzt nicht mehr in der Europäischen Union wegfliege, wird das da nicht dann auch unterschieden? Und ob die Reise in Summe als eine gebucht worden ist? Also wenn ich individuell buche von Atlanta nach Cancun, dann ist das mein Problem. Wenn ich aber als eine durchgängige Reise mit einem Umstieg von Wien über Amsterdam zum Beispiel habe, dann zählen die Rechte wieder, bin ich da richtig?
Genau, das sind eben die Fälle, die dann in der Praxis etwas knifflig werden. Wie hat der Reisende, der Passagier gebucht? Wo hat er gebucht? Hat er ein einheitliches Ticket von, sage ich jetzt einmal, Wien ausgehend bis nach Kuba gebucht? Oder hat er 2 Tickets extra mit einem Umstieg irgendwo? Also hier wird es tatsächlich immer schwierig, muss man sich auch von Expertinnen und Experten anschauen lassen. Grundsätzlich ist es so, dass es innerhalb der EU Flugpassagierrechte gibt, die immer dann greifen, wenn ich aus der EU wegfliege, egal mit welcher Airline. Oder eben, wenn ich zurückfliege, aber eben dann mit einer Airline, die ihren Sitz in der EU hat. Auch hier wieder, wenn ich auf das aktuelle Thema zurückkomme, waren natürlich diejenigen, die von Dubai mit der Austrian zurückgeflogen sind, rechtlich besser gestellt als diejenigen, die mit der Singapore Airlines geflogen sind.
Ich verstehe. Also ich habe schon zweimal diese 600 Euro tatsächlich bekommen beim Langstreckenflug. Und ich meine, da sitzt man auch irgendwann einmal beim Gate und denkt sich, also die 15 Minuten, die kennt sich jetzt auch noch Zeit lassen, ja, weil dann hätte ich gerne die 600 Euro, die sind mir jetzt auch schon wurscht. Ja. Das geht sich dann oft ganz knapp nicht aus. Ja. Also wenn die dann mit dem kleinen Trolley und den Sandwiches daherkommen, weiß man, wahrscheinlich wird die Wartezeit ein bisschen länger. Aber wie komme ich denn zu diesem Geld, wenn da was passiert? Also es gibt ja im Internet diese Anbieter von spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien, die das dann praktisch übernehmen, teilweise auch im Vorhinein finanzieren oder man schreibt das selbst hin. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass da von vielen Airlines oft gar nichts zurückkommt und obwohl ich diesen Anspruch habe, gehe ich über eine dieser Kanzleien, die da sich im Internet auch ganz groß in der Google-Suche ganz oben positionieren, ja, muss dann aber meistens irgendwie ein Drittel abgeben für was man sowieso zusteht. Ist das auch eine Frage, mit der du dich beschäftigst?
Da darf ich gleich ein bisschen Eigenwerbung einstreuen. Das ist eine Frage, mit der wir uns in der ÖMDC-Rechtsberatung nicht beschäftigen, weil wir es als ÖMDC-Rechtsberaterinnen und Berater natürlich für unsere Mitglieder kostenlos machen. Mhm. Das heißt, der Weg für unsere Mitglieder ist es, die ja den Anspruch auf die kostenlose Rechtsberatung haben, dass wir sagen, schreiben Sie einmal hin. Ja, wenn man eine E-Mail-Adresse findet, das ist ja auch nicht so einfach. Wir schreiben Sie einmal hin, Ihren Anspruch. Also geplante Ankunftszeit war tatsächlich mehr als 3 Stunden verspätet. Ich möchte je nach Entfernung eben bei einer Langstrecke bis zu 600 Euro. Sehr oft kommt dann eben, wie die Erfahrung zeigt, nichts zurück. Dann würden unsere Rechtsberaterinnen und Berater mit dem ÖMDC-Papier schreiben und dann kommt schon öfter etwas.
Der passende Briefkopf ist das
da. Genau. Und wenn das weiterhin nicht der Fall ist, gibt es auch eine kostenlose Möglichkeit, nämlich die Agentur für Passagierrechte, die seitens des Ministeriums eingeführt werden musste nach EU-Vorgaben und die kümmern sich auch um diese Fälle völlig kostenlos. Natürlich gibt es auch gute private Anbieter, die aber natürlich auf Bezahlung angewiesen sind.
Mhm. Und ich glaube, da hat man ziemlich lange Zeit, oder? Also wer jetzt hier bei Was uns bewegt zuhört und die Reise schon ein paar Monate zurück ist, da könnte man noch was tun.
Genau, also wenn es um Ansprüche aus der Fluggastrechteverordnung geht, sind eben Ankunftsverspätungen oder Annullierungen, hat man 3 Jahre Zeit, um die Ansprüche geltend zu machen. Achtung, beim Gepäcksverlust ist es kürzer, da sind es nur 2 Jahre.
Mhm. Gut, das fällt auf.
Ja.
Der Koffer nicht ankommt.
2 Jahre lang.
Aber es ist gut zu wissen, ja. Also da kann man sich vom Urlaub von vor 2 Jahren theoretisch auch noch was holen, wenn man keinen Gutschein angenommen hat, oder?
Genau, sehr oft bieten dann die Airlines Gutscheine an. Das kommt drauf an, das kann man sich natürlich ausrechnen, ob man das lieber will. Also es kommt drauf an, wenn der Flug annulliert wird, dann hat man den Anspruch auf einen Ersatzflug oder eben einen Gutschein dafür. Darüber hinaus, das betrifft aber natürlich die Ticketkosten, die ich schon bezahlt habe, wo ich entweder das Geld zurückbekomme oder einen Gutscheinwert. Die Ausgleichszahlung, also meine Entschädigung für den Schaden, den ich erlitten habe, für den Zeitverlust, den ich erlitten habe, der besteht ja darüber hinaus.
Du hast vorhin erwähnt, dass es bei außergewöhnlichen Umständen ja auch dann keine Rückerstattungen geben kann. Ist das nur höhere Gewalt, wie im Krieg, oder gibt es doch andere Umstände, die da noch reinkommen?
Gerade was die Rechte der Flugpassagiere in diesem Zusammenhang betrifft, gibt es eine lange Liste, eine Vielzahl von Entscheidungen. Und hier reichen wirklich die Beispiele dafür, dass sich die Airline auf höhere Gewalt berufen kann, also keine Ausgleichszahlung leisten muss, von Kriegshandlungen, Bombendrohungen am Flughafen, über Streiks. Das ist immer ein schwieriges Thema, weil da wird unterschieden, ist es der Streik des eigenen Personals, wo die Airline sehr wohl handeln hätte können, oder der Streik vom Flughafenpersonal, wo die Airline keine Handhabe hat. Das unterscheidet sich eben, hätte die Airline agieren können, reagieren können rechtzeitig. Dann typische Beispiele sind Vogelschlag, sodass dann die Maschine gewartet werden muss. Also das ist in den meisten Fällen wird es als höhere Gewalt gewertet, sodass keine Ausgleichszahlung zusteht. Ja, Naturkatastrophen, extreme Wettersituationen. Also wenn es jetzt im Jänner am Flughafen Innsbruck schneit und deswegen eine Verspätung ist, wird sich die Airline nicht auf höhere Gewalt berufen können, weil das wohl zu erwarten ist. Wenn jetzt aber natürlich eine Aschewolke plötzlich irgendwo auftaucht, nach einem Vulkanausbruch oder, keine Ahnung, ein Schneesturm irgendwo ist, wo man es nicht erwarten würde, dann kann sie sich sehr wohl darauf berufen. Also es ist immer ein bisschen eine Einzelfallentscheidung. Sehr oft rentiert es sich für die Passagiere, es einmal zu probieren. Und wie gesagt, die Liste der Entscheidungen des EuGH, des Europäischen Gerichtshofes, ist sehr, sehr lang.
Wenn mein erster Flug eine Verspätung hat und ich deshalb den Anschlussflug verpasse, wer kümmert sich eigentlich dann darum, dass ich einen neuen Flug bekomme, weil sonst bleibe ich ja eigentlich beim Flughafen irgendwo stecken.
Auch hier wieder die klassische Antwort der Juristin, es kommt darauf an. Es kommt nämlich darauf an, wie ich gebucht habe. Habe ich ein einheitliches Ticket? Das heißt, ich habe auf der Homepage der Airline gebucht, Wien-Hawaii. Egal mit welchen Zwischenstopps, dann ist es eine einheitliche Buchung, ein einheitliches Ticket und dann kümmert sich die Airline. Dann hat die zu schauen, dass sie mich transportiert, entsprechend unserem Beförderungsvertrag. Wenn ich das mir extra zusammengestoppelt habe, weil ich eben noch einen Tag in New York sein wollte und weil ich dann eben noch irgendeinen anderen Inlandsflug haben wollte, dann muss ich mich selbst darum kümmern, weiterzukommen.
Was heißt in dem Fall selbst darum kümmern? Alles nochmal neu zahlen, neu buchen oder wie?
Ja, genau. Also wenn ich zwei Tickets gebucht habe, zwei individuelle Flüge gebucht habe und ich habe mit der ersten Buchung nur den Beförderungsvertrag von A nach B. Und wenn ich die zweite Beförderung von B nach C selbstständig gebucht habe, dann ist das ja nicht mehr in der Sphäre der Airline, weil ich ja dafür keinen Vertrag habe. Das heißt, der zweite Flug würde dann verfallen, wenn ich ihn nicht erreiche und ich muss mich selbst um einen Ersatzflug kümmern.
Da kann man strategisch sich ein bisschen vorwärts handeln. Das zweite Mal, wo ich diese Entschädigungszahlung bekommen habe, bin ich von Kapstadt über Zürich nach Wien geflogen. Und da waren am Flughafen wirklich nur in Zürich eine minimale Umstiegszeit, also was ich mich alleine niemals getraut hätte zu buchen. Aber wenn die Airline das so anbietet, ja, also ich habe den zweiten Flieger dann auch noch gesehen, aber diese 20 Minuten Verspätung haben schon ausgereicht, ja, für einen extra Urlaubstag in Zürich. Mhm. Und 600 Euro extra, das hat einwandfrei funktioniert. Also da habe ich, glaube ich, zwei Tage später tatsächlich schon das Geld von der Airline direkt am Konto gehabt. Die waren da richtig anständig. Aber natürlich dieser extra Urlaubstag, das klingt dann auch spannender, als es ist, weil vom Touchdown, bis ich im Flughafenhotel war, sind, glaube ich, auch 4,5 Stunden vergangen. Schweizer Hochquellwasser aus der Glasflasche und Fertigpizza. Also wären wir Wien auch lieber gewesen. Aber natürlich, wenn man für eine Nacht länger de facto den kompletten Flug rückerstattet bekommt, kann das natürlich auch Glück in Unglück sein. Ja? Also hat in diesem Fall Spaß gemacht.
Genau, ist also genau die Funktion vom Schadenersatz, wo man sagt, man soll nicht übervorteilt werden. Also du bekommst jetzt kein 5-Sterne-Superior-Hotel und lass dir Zeit in Zürich, so lange du willst, koste es, was es wolle. Aber die Zeit, die man dadurch verloren hat, die soll entschädigt werden. Und das ist genau der Sinn und Zweck eines Schadenersatzes, eine Ausgleichszahlung.
Mhm. Okay.
Gibt es aber dann auch Gründe, wo es eigentlich umgekehrt ist, wo also die Airline von den PassagierInnen Geld verlangen könnte, wie bei einem Kerosinaufschlag zum Beispiel?
Na gut, die Airlines sind teilweise natürlich auch kreativ und verlangen Gebühren dann noch vor Ort für zu viel Handgepäck, zu schweres Handgepäck. Das kennt man natürlich immer wieder. Hier gilt einmal der Grundsatz, wer zuerst billig bucht, reist vielleicht im Endeffekt teuer, muss aber auch direkt in irgendwelchen Vertragsgrundlagen drinnen stehen. Wenn jetzt aber genau der Kerosinzuschlag angesprochen ist, dann ist das eigentlich nicht möglich, weil das Flugticket ja dann bezahlt ist und die Steuern und das berechnete Kerosin schon beinhaltet. Ja, da spreche ich aber jetzt von einer Ticketbuchung. Anders, da gab es jetzt viele Anfragen dazu, ist es bei einer Pauschalreise, die grundsätzlich sehr zu empfehlen ist, weil es einfach ein sicheres Gesamtpaket ist. Hier ist es aber schon vorgesehen, dass der Veranstalter, wenn für einen Reiseveranstalter plötzlich die Reise teurer wird, und zwar aus bestimmten Gründen laut dem Gesetz, nämlich eben genau, wenn die Treibstoffpreise sich erhöhen, wenn Wechselkurse sehr viel teurer sind, zum Beispiel, wenn die Steuern und Gebühren vor Ort höher werden, dann darf der Reiseveranstalter, wenn er das vertraglich vorgesehen hat, dem Reisenden weiterverrechnen. Mhm. In welchem Ausmaß sie das machen, ist nicht klar, ist zurzeit Gott sei Dank noch nicht passiert. Muss auch wirklich in diesem engen Rahmen vertraglich vereinbart sein, darf nicht kürzer als 20 Tage vor Abreise stattfinden und eben nur aus diesen Gründen wie eben höhere Treibstoffpreise. Aber hier kann das durchaus passieren, so können sich die Veranstalter ein bisschen absichern.
Okay, dann sind wir in unserer Reise am Urlaubsort angekommen, bevor wir ins Hotel fahren und schauen, was uns dort alles erwarten könnte. Müssen wir noch unser Gepäck abholen? Auch da könnten ja ein paar Überraschungen auftreten. Das Gepäck kommt gar nicht an, geht komplett verloren, kommt verspätet an oder kommt beschädigt an. Welches juristische Kraut ist da gewachsen?
Naja, zuerst ist es natürlich einmal unangenehm und der erste Weg führt den Reisenden ohne Gepäck einmal zum Schalter Lost and Found oder zu diesem Gepäckschalter, wo ich das anmelde. und wo man hoffen kann, dass es natürlich bald wieder kommt. Und dann ist die Frage, wann das Gepäck kommt. Wenn es erst am nächsten Tag kommt oder später kommt, dann habe ich den Anspruch darauf oder das Recht, mir Ersatzbesorgungen auch zahlen zu lassen dann. Was kann das sein, wenn ich eine Nacht im Hotel habe, aber meine Zahnbürste, mein Pyjama, meine Kosmetika fehlen, vielleicht mein Kontaktlinsenmittel, wie es mir passiert ist, dann darf ich das einkaufen und bekomme das von der Airline zurück. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist mit Maß und Ziel. Das heißt, man kauft das, was unbedingt notwendig ist und vielleicht keine Luxus. Artikel, aber das, was es braucht, darf man sich besorgen. Mhm. Kommt das Gepäck dann gar nicht an, dann bekomme ich Entschädigung, aber nur in einem gewissen Ausmaß. Das heißt, hat man teurere Sachen im Gepäck, dann empfiehlt sich im Vorhinein, das zu deklarieren, damit man eben beweisen kann, dass die teure Kamera, dass er im Gepäck war und dann bekomme ich auch das ersetzt. Ansonsten ist es mit zurzeit, glaube ich, ca. 1600 Euro limitiert.
Nehmen wir mal das Beste an und sagen, der Koffer kommt in einwandfreiem Zustand an, inklusive Unterhose und Zahnbürste. Wir fahren zum Hotel, freuen uns, bekommen den Blumenkranz umgehängt und einen Welcome-Cocktail und wollen einchecken. Was fällt uns da auf?
Es kann ja auch passieren, dass Hotels storniert werden, sogar recht spontan, oder dass da irgendwelche auch vielleicht Zimmer nicht verfügbar sind, man irgendwie umgebucht wird. Wie ist da die Situation? Also was gibt es da vielleicht noch, was passieren kann? Was sind da die Rechte?
In diesen Fällen gelten halt leider die Rechtsbestimmungen vor Ort. Das heißt, wenn ich jetzt von einem österreichischen Hotel ausgehe, dass man sagt, du hast eine Buchung, aber leider sind wir überbucht und das Zimmer ist storniert, such dir was, dann geht das natürlich nicht, weil das wäre ein Vertragsbruch. Ja? Ich habe einen Beherbergungsvertrag mit dem Hotel und das garantiert mir meine Beherbergung, meine Unterkunft. Das heißt, entweder bekomme ich ein Ersatzzimmer irgendwo oder ich habe Recht auf Schadenersatz. Leider oder Fakt ist, dass es halt in jedem Land andere Bestimmungen gibt. In vielen Ländern wird es so sein, wie in Österreich, ja, dass man von einem Vertragsbruch spricht und der Hotelier schauen muss, dass er mich irgendwo unterbringt. Aber auch hier, wenn ich individuell gebucht habe, muss ich mich mit dem Hotelier, mit der Unterkunft selbst auseinandersetzen und muss ihm schauen, dass ich zu meinem Recht vor Ort komme. Habe ich hingegen eine Pauschalreise gebucht, dann rufe ich den Veranstalter an und sage, oh, was ist da los? Also da stimmt irgendwas nicht und dann kümmert der sich drum.
Und da hast du jetzt was ganz Wichtiges gesagt. Ich muss mich da vor Ort ja schon drum kümmern und eine Möglichkeit bieten, sozusagen, dass die da irgendeine Verbesserungsmöglichkeit haben. Also mich jetzt da 2 Wochen im Zimmer einzusperren und mich zu ärgern, wie gemein dort alle sind, und dann komme ich nach Hause und gehe zu meinem Reiseveranstalter, ist zu spät.
Genau, also ich meine, wenn ich kein Zimmer habe, habe ich sowieso das eigene Interesse, möglichst schnell vor Ort zu handeln, das ist klar. Und aber wenn das, da spricht man dann von der Prospektwahrheit, wenn das Zimmer nicht dem entspricht, was mir versprochen wurde vom Reiseveranstalter, dann sage ich, naja, das ist weder ein Mehrblick und außerdem habe ich die Baustelle vor Ort und das Doppelbett ist eigentlich nur 1,40 breit. Das möchte ich so nicht. Dann ist es ein Mangel, den im Falle der Pauschalreiseveranstalter zu beheben hat. Das heißt, was mache ich? Im Endeffekt rufe ich sofort dort an und verlange eine Verbesserung. Das heißt, ich sage, das will ich so nicht. Und wenn das bis zum Abend oder bis morgen nicht anders ist, dann kümmere ich mich selbst drum. Das heißt, was muss ich tun? Ich melde den Mangel, sage ich jetzt einmal juristisch, und setze eine Frist, binnen derer eine Behebung von mir verlangt wird. Und wenn das nicht passiert, dann darf ich mir selbst helfen.
Prospektwahrheit, super juristischer Begriff, den ich mal merken muss. Ich bin zum Beispiel jemand, der eher individuell reist, habe aber, kann mich erinnern, vor einigen Jahren habe ich mal eine Pauschalreise gebucht. Manchmal ist es das Hostel, manchmal ist es halt ein 4-Sterne-Hotel, aber ich hätte immer gerne das, was ich bezahle. Also ich gehe nicht zur Rezeption beim Hostel und reg mich auf über Dinge, die halt in einem Hostel ganz normal sind. Aber wenn ich so einen All-Inclusive-Urlaub hätte und im Katalog steht drin, was es da nicht alles für Annehmlichkeiten gibt, dann fände ich auch schön, wenn die dann auch tatsächlich so vorhanden sind. Und bei diesem Urlaub war das Wetter unglaublich schlecht, höhere Gewalt, aber ungünstig für den Reiseveranstalter. Was mir halt aufgefallen ist, dass da gar keinen Tennisplatz gibt und keine Tischtennishalle und auch keine zweite Bar. Also da hat es nicht mal bauliche Maßnahmen gegeben dafür. Also das sind einfach Sachen im Katalog gestanden, die einfach dort überhaupt nicht existiert haben. Und beim schlechten Wetter, wenn das WLAN aber funktioniert, hat man das Handy schnell in der Hand. Und dann bin ich auf so Begriffe gekommen wie Frankfurter Tabelle und Wiener Liste. Was ist das juristisch?
Also die Frankfurter Liste und die Wiener Liste, das sind eigentlich eine Übersicht der Rechtsprechung zu Mängeln und zur Gewährleistung. Da bin ich im Gewährleistungsrecht. Das heißt, ich habe einen Vertrag mit dem Pauschalreiseveranstalter, der mir versprochen hat, die Reise wird so und so sein. Wenn das nicht so ist, wenn ein Mangel ist, dann kriege ich dafür einen Schadenersatz. Also es gibt überhaupt kein Verschulden. Aber wie gesagt, wenn der Reiseveranstalter einen Tennisplatz verspricht, dann muss der auch dort sein. Und wenn nicht, dann bekomme ich entweder pro Urlaubstag, also meistens wird es pro Urlaubstag berechnet, einen gewissen Abschlag, also quasi Kostenretour erstattet. Mhm. Das reicht von 5%, weiß ich nicht, wie der Tennisplatz berechnet wird, vielleicht mit 10%, wenn man ein begeisterter Tennisspieler
ist. Sehr gut geschätzt. Ja. Ich habe gerade nachgeschaut und diese Liste offen, Prozent, das ist 5-10% beim fehlenden Tennisplatz.
Wenn es jetzt hingegen so ist, dass das Buffet zu Unwohlsein bei mehreren Reisenden führt, weil die Gerichte teilweise verdorben sind, dann ist der Prozentsatz höher, wenn ich dann vor allem krank wäre. Das heißt, in diesen Listen sehe ich, was sind so typische Mängel vor Ort, für die der Veranstalter einzustehen hat und wie viel bekomme ich ungefähr dafür. Und das dient eben sowohl den Gerichten als auch den Anwälten oder eben den Betroffenen zur Einschätzung, wie viel Geld ich mir zurückholen kann, wenn die Reise nicht so ist wie versprochen.
Ja, also ich möchte niemanden motivieren, aber das läppert sich zusammen. Ja. Der fehlende Minigolfplatz sind weitere 5%, fehlt die Sauna auch noch, sind nochmal 5%, sind wir schon auf 20%, was aber nicht heißt, dass man das dann natürlich auch wirklich bekommt. Das sind die Richtwerte. Also ich habe es damals nicht bekommen.
Das sind Richtwerte und dass wirklich alles fehlt in einer Anlage, ist natürlich auch eher ungewöhnlich, aber dass irgendwas verschmutzt ist, einmal beim Buffet was ist und der Tennisplatz nicht benutzbar ist, das kann natürlich schon vorkommen. Das Wichtigste ist eben auch, dass man es belegen kann als Reisender. Das heißt, man macht Fotos, dokumentiert das Ganze genau und macht dann die Ansprüche geltend.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Stornierungen zum Beispiel. Du hast gerade vorhin die Reiseveranstalter erwähnt und Individualreisen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt über Booking zum Beispiel gebucht habe? Bei mir ist das, ich glaube, vor 2 Jahren passiert, dass ich insgesamt 3-mal spontan ein Hotel storniert bekommen habe. Und ich habe eigentlich nichts machen können. Das war einfach weg. Das war einmal sogar 3 Wochen vor Abflug. Und ich habe den ganzen Urlaub in Wahrheit dann gecancelt, weil die anderen Hotels so viel teurer gewesen sind. Und da hätte ich überhaupt gar nichts bekommen, wurde mir zumindest damals gesagt. Ist das wirklich so, dass man da einfach Pech hat?
Naja, Booking.com zum Beispiel, das sind Vermittlerplattformen. Das heißt, den Vertrag schließt man eigentlich als Reisender mit der jeweiligen Unterkunft ab. Und wenn der Vermittler da dazwischen einen Fehler macht oder der das weitergeleitet bekommt, ist die Vermittlerplattform in Wirklichkeit nicht die Ansprechperson, außer sie haben wirklich einen Fehler gemacht. Das nachzuweisen ist oft auch schwer. Also wenn man eine Anzahlung geleistet hat, ist die Situation natürlich wieder eine andere. Dann schaue ich, dass ich das Geld zurückbekomme. Aber ja, über diese Vermittlerplattformen kommt das immer wieder vor. Und so praktisch sie auch sind und so angenehm sie sind, muss man sich dessen bewusst sein, dass sie eben nur die Vermittler sind und ich eigentlich mit dem Hotel vor Ort meinen Vertrag habe, weshalb es auch manchmal dann sinnvoller ist, direkt mit dem Hotel den Vertrag abzuschließen, ohne den Vermittler dazwischen zu haben.
Okay, haben wir viele Themen durch, von der höheren Gewalt über die Anreise bis zur Übernachtung. Schauen wir uns vielleicht noch ein paar Tipps und Präventionsmaßnahmen an, wenn wir schon eine ÖAMTC-Reiserechtsexpertin bei uns im Podcast zu Gast haben. Was wir nämlich noch ausgelassen haben, das ist die Reiseversicherung. Und am Weg zum Urlaub wird mir die ja ganz oft angeboten. Einmal vielleicht über meine Kreditkarte, über eine, die ich alleine abschließe. Dann aber natürlich auch bei jedem Zwischenschritt bei der Flugbuchung komme ich eigentlich nicht drum herum, als dass ich bei jedem Halbschritt gefragt werde, haben Sie schon Versicherung?
Der ÖAMTC unterstützt ja auch im Vorfeld schon sehr gut. Also ich empfehle in jedem Fall vor der Reise schon einen Blick auf die Homepage oder eben bei uns am Stützpunkt vorbeizukommen, weil wir eben Produkte haben wie den Schutzbrief oder den Weltreisekrankenschutz, der vielleicht genau in dem Moment passend ist für Ihre Reise. Darüber hinaus, oder wenn im Nachhinein etwas zu regeln ist, gibt es natürlich die ÖAMTC-Rechtsberatung kostenlos für die ÖAMTC-Mitglieder. Und wenn vor Ort wirklich eine dringende, unaufschiebbare Frage ist, dann sind wir Juristinnen und Juristen rund um die Uhr auch aus dem Ausland erreichbar über die juristische Nothilfe und helfen dann sehr gerne auch nachts und am Wochenende weiter.
Sehr cool.
Okay.
Hast du eigentlich sonst noch generell Tipps, was man halt machen kann, um sich eventuell leichter Geld nachher zurückzuholen oder auch einfach eine Notsituation vor Ort schneller zu lösen, bevor man sofort Hilfe von außen holen muss?
Vielleicht, wenn man anfängt, schon einmal clever buchen. Das heißt, wir haben gehört, die Pauschalreise bietet mehr Rechte als die Individualreise. Ich sage nicht, dass es immer die beste Lösung ist, aber man soll sich dessen bewusst sein. Wie buche ich? Wo buche ich? Beim Vermittler? Direkt auf der Homepage der Airline. Also das macht schon Unterschiede in der Reiseplanung. In der Reiseplanung ist es natürlich auch sinnvoll, sich anzuschauen, wie ist die Situation vor Ort. Da gibt es auf der ÖAMTC-Website die Länderinfo und das Urlaubsradar, das sehr gute Hinweise bietet, aber auch das Außenministerium, das wir schon gehört haben. Die Reiseregistrierung, das sind alles Dinge, die Reiseversicherung, die ich im Vorhinein schon sehr gut einmal abdecken oder abchecken kann. Vor Ort ist der Tipp einfach alles zuerst einmal genießen. Wenn etwas nicht genossen werden kann, das dokumentieren und sofort melden. Und wenn ich schon beim Dokumentieren bin, dann natürlich auch schaue ich, dass ich meine Unterlagen und meine Dokumente alle so habe, dass ich im Notfall auch darauf zurückgreifen kann, wenn mir zum Beispiel der Reisepass abhanden kommt, wenn ich das Flugticket nicht habe, dass ich Kopien mit habe oder das am Handy, am Smartphone in irgendeiner Cloud als Zugriff habe, sodass, wenn irgendwas passiert, ich eben nicht ohne etwas dastehe, sondern quasi auf meine Dokumente, Unterlagen zurückgreifen kann. Dasselbe ist mit sämtlichen Belegen und Rechnungen, die ich vielleicht später einreichen möchte. Wichtig ist natürlich auch, dass ich mir die Bezahlmöglichkeiten vor Ort überlege. Wie kann ich bezahlen? Sehr oft ist man Mietwagenbuchung zum Beispiel auf eine Kreditkarte angewiesen. Das heißt, habe ich genug Deckung auf der Kreditkarte? Kann ich im Ausland mit der Bankomatkarte Geld abheben? Wie schaut es überhaupt mit dem Roaming aus? Also es ist eine Vielzahl an Themen, die ich im Vorhinein schon gut abdecken kann mit einer guten Vorbereitung, wo wir aber auch online sehr gute Checklisten haben.
Das klingt ja schon sehr umfassend, was man da alles machen kann.
Ja, da bleibt uns nur noch eins zu sagen. Wir wünschen uns allen einen schönen Urlaub.
Genau.
Und vielen Dank, Verena Bronnebner, für deine Expertise rund um das Reiserecht. Ist für mich ein genauso spannendes Thema wie der Urlaub selbst. Dankeschön.
So ist es. Ja, gute Reise und eine gute Vorbereitung.
Die wichtigsten Tipps rund um das Reiserecht, um Versicherungsmöglichkeiten und auch die ÖAMTC-App Meine Reise, die verlinken wir euch alle in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung.
Und neben den juristischen Tipps findet ihr auf der Autotouring-Website noch ganz viel Inspiration für Reisen, vom Winterwandern bis zu Kreuzfahrten, aber auch einfach nur Städtetipps.
Und dann hören wir uns wieder hier bei Was uns bewegt.
Ganz genau.